liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen wir die Oscar-Verleihung. Ich weiß gar nicht, wievielte es war, es geht glaube ich langsam.
93.
Ah ja, ich hätte jetzt irgendwie auf 98 schon getippt. Die am Sonntag stattfand, die gehen wir heute durch. So, alle Tops und Flops. Es war ja eine Oscar-Verleihung, wie es sie noch nie gegeben hat. Natürlich unterscheidet sich jede Oscar-Verleihung von der anderen, aber aufgrund der Corona-Pandemie fand sie jetzt in einer Untergrundvorhalle, eine U-Bahn-Station statt. Sah ein bisschen aus wie so eine Eisdiele.
Ja, aber die Tische waren so angeordnet, allerdings mit großzügigem Abstand,
als es
Bistro. Früher bei Eisdielen war.
Westdeutsche Fußgängerzone Bistro, so sah das diesmal aus. Und eigentlich hatten wir vor, jede Kategorie, haben wir ja gerade besprochen, nach der Chronologie durchzugehen, wie sie der uns verfügbaren Datenbank ist, die das so ein bisschen nach Hierarchien ordnet, also bester Film. Aber ich würde ganz gerne mal kurz so ein bisschen, das ist mir wirklich jetzt erst gekommen, will dich gar nicht reinlegen, Arne, in einer Kategorie, die gerne vorschieben, weil ich nämlich gerade über die Sitzordnung nachgedacht habe. Und zwar bester Nebendarsteller. Da hat ja Daniel Kaluuya gewonnen für Judas and the Black Messiah. Er hat unter anderem Sacha Baron Cohen aus dem Weg geräumt und meinen Favoriten Paul Racy für Sound of Metal leider auch. Aber weil wir gerade über die Sitzordnung gesprochen haben, Arne, ist dir eigentlich aufgefallen? Also Laura Dern hat ja die Vorjahresgewinnerin, hat ja die Nominierten und den Gewinner vorgetragen, wie unglücklich die Regie gewesen war, weil sich nämlich Daniel Kaluuya, als er angesprochen wurde von Laura Dern, als sie alle Rollen vorgestellt hat, da musste der sich in seiner halbmondgebogenen Eisdielen-Sitzreihe zu ihr umdrehen und so ganz unbequem sich zu ihr umdrehen, um sie anzugucken.
Saß weit vorne, oder?
Ja, genau, sie stand hinter ihm.
Und stand mitten im Publikum, also standen fast alle eigentlich im Publikum, die präsentiert
haben. Aber das ist doch so schlecht durchdacht. Also ich meine, wenn er sich umdrehen muss, und man hat ihm den Unwillen im Gesicht auch abgelesen, ne? Der wird jemand adressiert und muss sich trotzdem umdrehen. Also klar, man muss Abstriche machen, weil das eine Herausforderung war dieses Jahr. Man konnte ja nicht mehr diesen Chinese Man's Theater oder sowas machen. Aber sowas geht halt auch nicht, ne? Dass sich so einer wie aus so einer Parkbank den Rücken verrenken muss, wenn er als Nominierter angesprochen wird.
Ja, es war sehr schwer zu machen. Also man sah oft im Hintergrund, ich habe die Verleihung zweimal fast komplett gesehen. Und wenn man genau hingeschaut hat, sah man oft im Hintergrund auf diesen Treppenstufen, also in verschiedenen Ebenen, die da als Podeste aufgebaut waren, sah man die Kameramänner mit der Steadicam, weil die da herumgehen mussten durch die Reihen. Es war eine sehr
bewegliche Kamera. Wie bei Wetten, dass?
Übrigens, das ist ja immer die Signatur von Steven Soderbergh gewesen. Er wollte ja hier einen Film drehen mit der beweglichen Steadicam und das hat er, das ist am Anfang auch geglückt, also mit dem Gang von King durch die Union Station.
Hätte doch ein iPhone nehmen können, wie bei Unsane, hat er doch auch mit iPhone gedreht, wäre noch besser.
Ja, hätte, weniger Aufwand. Aber es sollte natürlich eine gewisse Brillanz haben und eine Präsentation noch sein, also nicht so radikal wie manche Filme von Steven Soderbergh, aber er hat eigentlich seine Handschrift, seine Signatur, hat ja nicht Regie geführt, aber er hat die Produktion bestimmt mit einigen anderen. Er hat die Signatur eigentlich eingehalten. Du warst nun nicht damit zufrieden. Das entspricht auch ungefähr den Kommentaren, die man etwa schon im Frühstücksfernsehen am nächsten Morgen gehört hat. Das sind sicher keine Fachleute, die sich fürs Filmische interessieren. Aber viele haben natürlich gesagt, ja, da waren nur 170 Leute im Saal. Dann saßen Leute vor allem im British Film Institute in England, viele englische Nominierte, darunter Gary Oldman. Die saßen richtig in Kinoreihen auf rotem Stoff. Und es war Sacha Baron Cohen in Sydney, glaube ich. Es waren einige aus Paris zugeschaltet.
Sacha Baron Cohen stand da so ein bisschen wie bei diesen Eurovision-Sendungen. Wenn du immer so das Wahrzeichen der jeweiligen Stadt im Hintergrund siehst.
Die Brücke.
Ja, die Brücke war, man hat ihn direkt vors Wahrzeichen platziert. Seine Frau stand glaube ich, neben ihm. Ich mag den Typen ja total gern. Es war klar, dass er den Oscar nicht kriegt. Und Laura Dern hat ja auch, so wie viele Präsentatoren, finde ich, es vergeigt haben, versucht noch einen Witz einzubauen und zu sagen, dass es ja eine außergewöhnliche Rolle für ihn gewesen sei, die Bora Rolle, weil er versucht, was Subversives zu machen. Das war natürlich die totale Ironie, die sie in ihrer Darstellung nicht wirklich untergebracht hat. Was ich lustig fand, wir haben es ja vorhin im Gespräch schon erwähnt, ist, also Daniel Kaluuya ist ja nicht wirklich aus seiner Black Panther-Rolle rausgekommen. Ich habe auch die Tonalität und ich habe auch die Dramaturgie und diese Stop-and-Go-Dankesrede, die er da gemacht hat, nicht richtig verstanden. Und du hast aber hingewiesen, er ist ja eigentlich Brite, ne?
Ja, er ist Brite und er hat sich diese Rede so zurechtgelegt, wahrscheinlich auch nach Art seiner großen Ansprache in Black Messiah. Dazu natürlich sehr persönlich, es war seine Mutter anwesend, es war die Schwester anwesend. Die Mutter war nahezu bestürzt, als er in einer Passage gegen Ende seiner sehr langen, aufgeregten Rede da auch noch sagte, unglaublich, dass meine Mutter und mein Vater Sex hatten und mich vorgebracht haben.
Mhm. Und, das hat sie zuerst gar nicht verstanden.
Nee, da war die Mutter sich etwas entsetzt mit vorgehaltener Hand, der Schwester neben ihr sitzt, dass er das jetzt auch noch sagt. Also, was redet der denn, ne, der Junge? Und das ist wahrscheinlich in der Zeit seines noch jungen Lebens oft so gewesen, dass er sich um Kopf und Kragen geredet hat. Dennoch, eigentlich war es insofern ein souveräner Auftritt, als er hat dann den Kopf gesenkt, ne, hat den Kopf vorgestreckt und gesenkt. Also vielleicht auch, ich hab Black Messiah noch nicht gesehen, aber man sah Ausschnitte natürlich. Vielleicht ist auch das Kennzeichen seiner Rolle. Aber das war eine der wenigen sehr bewegten Ansprachen.
Aber leider auch eine absolute, weil es leider, ne? Es war halt auch eine absehbare Kategorie, ne? Wir haben beide auf ihn im Vorfeld getippt.
Ja.
Und das hat ja so auch hingehauen. Also Paul Racy, der die vielleicht bessere Darstellung geliefert hat, hatte eigentlich nicht wirklich Chance.
Ja, ne? Also Racy ist der eigentlich kein Schauspieler ist, der übrigens eine Black Sabbath Coverband seit vielen Jahren unterhält, der aber...
Als Taubstummer?
Die Eltern waren Taubstummer und er hat deshalb die Gebärdensprache...
Ach, er selber ist ja, gar nicht Taubstummer?
Nee, nee. Der hat die Gebärdensprache gelernt, er selbst ist nicht taubstumm und hat auch im deutschen Fernsehen bei Steven Gätjen Auskunft gegeben vor der Oscarverleihung. Und die Rolle, die er spielt, ist natürlich auf die absolute Ruhe und Überlegenheit angelegt. Und es hat nicht das Mitreißende von Kalurs Darstellung oder der Rolle, die Kalur natürlich spielt. Black Panther, der mit 21 Jahren erschossen wurde.
Gut, machen wir mal weiter, oder?
Achso. Und deshalb hatte Racy leider keine Chance. Er wusste das eigentlich auch. Er war aber sehr, sehr geehrt davon, dass er jahrelang nie eine Rolle bekommen hat und schon gar keine große Neben, man kann hier fast sagen, Hauptrolle, dass er da sitzen durfte, jetzt im Alter von, ich glaube, über 70 Jahren.
Ungefähr.
Ja, das hat ihn doch sehr gerührt und er freute sich. Er hat auch immer als einer der wenigen direkt in die Kamera geschaut und ein Handzeichen gemacht und die Hand auf die Brust gelegt. Ja,
es sollten halt die richtigen Leute halt auch verstehen, die im Film auch adressiert waren. Machen wir mal weiter. Jetzt versuchen wir wirklich chronologisch vorzugehen. Ich habe kurz einen Ausscherer gemacht bei Bester Film. Wir beide hatten ja vorab auf Nomadland getippt und das ist er dann auch geworden. Was ich am lustigsten fand, war, dass es sind eigentlich alle, die an dem Tisch saßen, auf die Bühne gegangen, also auf Frances McDormand und alle anderen Produzenten, Chloe Zhao natürlich, die auch den Oscar kriegen würde. Wer sitzen geblieben ist als Einziger an diesem Eisdielentisch, das war der Ehemann von Frances McDormand. Das ist ja einer der beiden Coen-Brüder. Ich weiß nicht, ob sie mit Joel oder Ethan verheiratet
ist. Das ist Joel
Coen. Mit Joel. Es ist halt, ist einfach ein lustiges Bild. Ne? Er ist der wahrscheinlich prominenteste, jetzt nicht mehr höchst dekorierte, das ist ja Frances McDormand, die 3 Oscars jetzt hat. Aber er hat ja auch schon, glaube ich, mindestens 2. Er war in dem Film halt nicht beteiligt, deswegen muss er da auch nicht hingehen. Es war einfach nur ein schönes Bild zu sehen, dass er derjenige ist, der wahrscheinlich bekannteste ist, der diesmal halt dann irgendwie an dem Tisch sitzen geblieben ist. Das war für ihn ja kein Problem. Ne?
Ja.
Aber er hat es halt gemacht. Und das war nicht, also das war einfach, dafür war das Eisdielen-Bild dann doch sehr schön. Ne? Die Dankesrede hat sich ja Chloe Zhao mit Frances McDormand geteilt und hat sie ja zuerst angesprochen mit dem Rollennamen. Jetzt ist sie dran, ne? Und ich weiß nicht mehr, wie sie mit Rollennamen heißt, aber dann ist Frances McDormand ja nach vorne gegangen und hat dann aber ins Mikro gesprochen und gesagt, no, Frances. Also sie hat sich irgendwie von ihrer Rolle distanziert, wahrscheinlich, weil sie keine Method-Acting-Schauspielerin ist und hat sich dann weiter bedankt. Mir ist dieser betont uneitle, also wirklich betont uneitle und nüchterne Auftritt von Frances McDormand inzwischen auch ein Dorn im Auge. Aber das können wir ja besprechen, wenn es um die beste Hauptdarstellerin geht.
Aber weshalb inzwischen? Also
Naja, sie hat eine Eskalationsstufe noch eingelegt bei Francis Mac, also bei Fargo hat sie sich noch gefreut.
Ja.
Bei Three Billboards war sie schon so ein bisschen, ja, ich will halt für meine Arbeit ernst genommen werden und gebt mich so, wie ich bin und ihr seid halt ihr und ich bin ich. Und das hat sie diesmal ja mit ihrer sehr lakonischen Dankesrede als beste Schauspielerin nochmal untermauert.
Also es war vor allem ihr Gesicht, also die Reaktionen schon auf den Hauptpreis.
Das macht man einfach nicht. Also man muss ja echt nicht übertreiben jetzt.
Ja.
Also
das
gehört sich nicht, finde ich.
Ich glaube, sie wurde zuerst als Schauspielerin ausgezeichnet und dann wurde Nomadland hat den Hauptpreis gewonnen. Und da ist sie noch länger sitzen geblieben, ist dann langsam aufgestanden, hat sich erstmal dem Saal zugewandt oder vielmehr der Wand, die dahinter der Eisdielenbank war und ist dann ganz langsam zur Bühne gegangen. Und dieser starre Gesichtsausdruck, also es war fast wie eine Demonstration der Abwehr oder der Verachtung, so als sei etwas Schreckliches passiert.
Dann soll sie nicht hingehen. Dann soll sie einfach nicht hingehen.
Ja, also, aber sie ist die Produzentin des Films, sie ist die Hauptdarstellerin des Films. Sie hat den Preis gewonnen, Chloe Zhao hat den Preis gewonnen. So, weshalb der Ernst? Es gibt eines am Ende, das Wolfsgeheul, wenn sie sagen, das ist V.A. Wolf und der Wolf war ein Soundingenieur, ein Technikmischer, der sich umgebracht hat. So, das wusste aber niemand.
Das wusste ich auch nicht.
Ihr Wolfsgeheul war ohne den Namen dieses Mannes. Ne? Man wusste nicht, wer mit dem Wolf gemeint ist. Es ist nicht ein Wolf, der in Nomadland mitspielt, sondern es war ein Mitarbeiter, der sich nach den Dreharbeiten umgebracht hat. So habe ich es jedenfalls gehört. Ich dachte zunächst, in Nomadland, den ich noch nicht gesehen habe, kommt ein Wolf vor und der hat eine symbolische Rolle und deshalb hat sie dieses Wolfsgeheul angestimmt, so war es nicht. Vielleicht ist ihr Ernst darauf zurückzuführen, dass der Mann nicht mehr lebt, der wahrscheinlich den Ton gemischt hat.
Also ich nehme ihr ja sogar ab, dass sie keine Rolle annimmt, nur weil sie einen Oscar gewinnen will. Ich glaube, dass ihr das wahrscheinlich wirklich nicht so viel bedeutet und sie hat ja auch eine extrem, extrem gute Ausbeute, ne? Also ich weiß gar nicht, ob Three Billboards tatsächlich der letzte Film von Nomadland war, in dem sie mitgespielt hat.
Könnte sein.
Aber sie kriegt ihn am laufenden Band ein und ein vierter ist wahrscheinlich auch noch drin. Und es gibt ja irgendwie so hämische Kommentare, da können wir überhaupt ganz auch noch drüber sprechen, halt irgendwie, dass diese Oscar-Verleihung sehr wohl sehr inklusiv war, weil alte Leute Oscars bekommen haben. Es ist aber tatsächlich nicht so häufig, dass Frauen, die über 60 sind, auch einen Hauptdarstellerin Oscar kriegen. Was ich da eher lustig fand, ist, es gibt ja mal diese Bühnenmusik, früher hat das ja immer Bill Conti gemacht, wenn immer so berühmte Filmmotive angespielt werden, wenn jemand die Bühne verlässt. Die haben bei Nomadland Live and Let Die gespielt von George Martin und McCartney. Das fand ich eher lustig. Mhm. Aber gut, insgesamt war bester Film genau das, womit zu rechnen war, ne? Genau die Auszeichnung. Trial of Chicago 7 war ja hatten wir beide gesagt, bis auf Sorkin, aber da kommen wir auch noch zu, nicht wirklich absehbar. Beste Regie, auch gewonnen, Chloe Zhao, Nomadland. Wie man zu lesen hatte, First Person of Color, die den Regie-Oscar bekommen hat. Sie war ja auch Favoritin.
Sie hat den Film auch geschnitten und war auch für den Schnitt nominiert.
War sie auch nominiert,
also
ja.
Sie hätte wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Filmemacherinnen aller Zeiten werden können, wenn sie den Schnitt gewonnen hätte. Bester Film, Regie und Schnitt an einem einzigen Abend. Aber Schnitt hat... ich weiß es jetzt nicht.
Gucken wir gleich, wenn es drankommt.
Nicht Mank.
Ich scroll mal kurz runter, wer das war, kann ich dir sagen. Sound of Metal, was ja auch in Ordnung war.
Ja, Sound of Metal, also auch natürlich Tonschnitt.
Haben die natürlich, viele der größten Konflikte bei Filmemachern entstehen ja oft gar nicht zwischen, oder auch zwischen Regisseur und Kameramann, aber auch zwischen Regisseur und Cutter. Und das wäre wahrscheinlich auch eine symbolhafte Auszeichnung gewesen, dem Regisseur damit zu sagen, schneid doch deinen Film einfach selbst, dann hast du auch keinen Ärger. Vielleicht haben sie es deshalb auch nicht gegeben. Aber bei Regie war es ja absolut absehbar. Ne? Also gerade nach dem Winterberg, da kommen wir bei Auslandsfilmen, den Auslandsfilm-Oscar bekommen hat, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Also wollen wir Hauptdarsteller weitermachen?
Naja, wenn Winterberg ist dann sicher zu Recht. Den Rausch hat man noch nicht gesehen, aber also Winterberg ist einer der großen europäischen Regisseure. Es ist auch eine Verbeugung vor dem europäischen Kino. Wir hatten vorher gesagt, auch in der Tradition von Bergmann. Du hast gefragt, weshalb nach 20, 25 Jahren Dogma ist vorbei. Die großen Filme hat Winterberg schon gedreht. Nur der Mann ist ja eigentlich noch sehr jung. Und das hat man hier gesehen. Das war auch ein.
Er dürfte schon um die 50 sein.
Ja, aber er wirkt sehr jung. Er wirkt jungenhaft gut aussehend. Und es ist hier die Tragödie, dass seine 19-jährige Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
Das war der Punkt, weil dass er das erwähnt hat, war völlig richtig. Die Kleinigkeit, die so ein bisschen untergegangen ist in seiner Rede, die eigentlich auch die stärkste Botschaft noch war, war der Grund dieses Unfalls. Den hat er nämlich auch erwähnt, das war Texting while driving. Also sie wurde totgefahren, weil jemand nebenbei an seinem Handy gespielt hat.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was, also Werner Herzog hat ja auch mal sogar einen ziemlich guten Doku-Film gemacht über Texting while driving. Ja. Den kann man bei YouTube, glaube ich, auch sehen. Ne? Das ist ein riesen Unfallsthema geworden, dass die Leute im Handy rumspielen, während sie am Lenkrad sitzen.
Ja, er hat es tatsächlich erwähnt im zweiten Teil seiner Rede, um auch zu erklären, seine Tochter saß im Auto mit der ersten Frau von Thomas Vinterberg. Ich glaube, die Frau hat überlebt, die Tochter hat nicht überlebt. Und die Tochter sollte in der Rausch eine Rolle spielen, hatte sich darauf gefreut. Es war 2 Monate vor Beginn der Dreharbeiten. Und es war Vinterbergs Freund Mads Mikkelsen, der offenbar auch die Tochter sehr gut kannte. Es war Mads Mikkelsen, der Vinterberg durch die Dreharbeiten gebracht hat und Vinterbergs Frau, die auch anwesend war und die Musik ausgesucht hat, die Choreografie gemacht hat für Der Rausch. Ein Film, auf den man sich freuen kann.
Da freue ich mich auch schon
drauf. Mads Mikkelsen brilliert.
Also ich bleibe dabei, ich weiß nicht warum. Also das hat er selber scherzhaft auch gesagt. Ne? Weiße Männer mittleren Alters, die sich betrinken. Also der Auslands-Oscar wird meistens genutzt, um das politische Kino des nicht englischsprachigen Films abzufeiern. Die Berlinale macht es ja jedes Jahr, indem die iranischen Filme einkriegen. Und von daher war das eine sehr, sehr außergewöhnliche Entscheidung, den Vinterberg zu geben. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an Zack Snyder, ne? Also der Justice League gemacht hat. Der jetzt, das war revolutionär, das durfte vorher keiner, einen sehr alten Film nochmal neu geschnitten auf HBO Max rausbringen durfte, nämlich Zack Snyders Justice League. Dessen Tochter hat sich ja das Leben genommen, die war unwesentlich jünger als die Tochter von Vinterberg, die war 17. Und das war vielleicht auch eine politische Entscheidung, halt Filmemacher auch zu ehren, die große Verluste gemacht haben und trotzdem ihren Job behalten haben, ne? Also sozusagen auch ihre Leute in Ehren halten.
Ja, aber Vinterberg war natürlich auch in der Hauptkategorie nominiert für Der Rausch.
Warum
auch immer? Und in der Regie.
Ja, aber das ist doch Quatsch.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Verbeugung vor einem großen europäischen Filmemacher, der sehr bekannt ist, der bisher übergangen wurde und der ja durchaus nicht im Herbst seiner Karriere ist. Nee. Aber bisher kam er nicht vor, der wird noch große Filme drehen. Aber es macht ja doch ganz und gar den Eindruck, dass hier jemand ausgezeichnet werden sollte, der in gewisser Weise auch Hollywood-Qualitäten hat. So wie er aufgetreten ist in seinem weißen Smoking, in der Smoking-Jacke.
Er hat nur noch keinen Hollywood-Film gedreht. Ne? Also The Hunt mit Mikkelsen war ein europäischer Film, der sehr gut war. Dieser Kursk-Film, der sah aus wie ein ZDF-Film. Ne? Ja. Also wie 90 Minuten.
Das ist gut, aber das ist eigentlich ein Hollywood-Film.
Ja,
er hätte ihn in Hollywood drehen können. Dramaturgisch ist das ein Hollywood-Film, der auch natürlich insofern.
Ja, aber die Amis geben ja keine Filme in Auftrag, in denen Russen die Hauptrolle spielen. Also in denen russische Charaktere. Ja, wann denn?
Na gut.
Nur wenn die nur gerade bei U-Boot-Filmen, mit Amis korrespondieren. Ne? Aber da ging es ja nur um Russen. Also ich kenne keinen einzigen Ami-Film, in dem die Russen darstellen.
Ja, ich glaube nur, dass die technische Machart so ist, dass er den Film in Hollywood genauso hätte machen können. Der Film ist aber formal auch seltsam und würde insofern in Hollywood wahrscheinlich nicht gedreht werden, als natürlich alle sterben am Ende. So, man weiß das.
Und gibt es bei Rogue One, A Star Wars Story, gibt es das auch? Da sterben auch alle Helden.
Ja, gut. Aber hier ist es so, man weiß das nicht nur von Beginn an, sondern es muss nahezu alles gezeigt werden, was man nicht weiß, was da unter Wasser passiert ist im U-Boot. Man weiß es nicht. Man hat keine Nachrichten. Der Film ist insofern eine große Leistung, als alles Mögliche erfunden wird, nämlich um diesen Atomreaktor in dem Boot. Es wird imaginiert, wie jemand sich aufopfert, wie dann die Stahltür geschlossen werden muss. So, aber wir schweifen jetzt ab.
Komm, wir machen weiter.
Ich glaube, dass
Hauptdarsteller
Vinterberg hier zu Recht ausgezeichnet wurde.
Das sei dir gegönnt.
Sowieso für sein Gesamtwerk und auch für Mats Mikkelsen. Und
Wielander 1, Nia Seri 0.
Und hat eine sehr gute Rede in Englisch gehalten.
Gewonnen. Wir machen weiter. Bester Hauptdarsteller. Zwei Sachen. Also wir hatten ja bei der Vorstellung der Nominierung schon drüber geredet. Ich bin ja kein großer Fan davon, Leute posthum auszuzeichnen. Mir erschließt sich der Sinn nicht. Ja. Ich denke, ich will nicht despektierlich klingen, aber man sollte lieber irgendwie einen Fonds eröffnen oder irgendwie eine Charity-Sache oder eine Statue vor dem Chinese Man Theater von Boseman hinstellen. Es ergibt für mich keinen Sinn, wie bei Heath Ledger, Tote posthum auszeichnen. Du hast ja gesagt, das ist die Ehrerbietung für die Leistung, die man dem gibt. Das ist auch okay. So ganz zynisch betrachtet, ne? Wenn du jemanden posthum auszeichnest, dann kann er seinen Marktwert nicht erhöhen, dann wird er auch nicht teurer für die Branche. Ne? Aber das ist einfach nur ein zynischer Gedanke, der sicherlich keine Rolle gespielt haben will. Bei Anthony Hopkins, ne, da hat man halt gemerkt, was ich uns heute erst gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, angeblich gab es ja Verhandlungen zwischen seinem Team und der Oscar und dem Oscar-Gremium, sich per Zoom zuschalten zu können, um sich bedanken zu können.
Ja, das wollten sie nicht.
Und jetzt wurde ja dieses Modewort Narrativ verbreitet. Er hätte die ganze Geschichte verschlafen. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er den Oscar bekommen hat. Es gibt diese Tradition, wir kennen das von Hollywood-Filmen, in dem Leute, die psychisch Kranke darstellen, Joker war es ja auch, ne? Deswegen hat wahrscheinlich er denn auch, Joaquin Phoenix hat den präsentiert, weil es Tradition ist, dass er Feuerhausgewinner präsentiert, aber Joker ist ja auch psychisch krank. Und Alzheimer, wobei ich weiß gar nicht, ob Alzheimer psychisch
krank ist. Ist keine psychische Krankheit,
Entschuldigung. Das habe ich doof gesagt. Also das ist natürlich keine psychische Krankheit, aber es ist eine Krankheit, die sich im Geiste halt auch niederschlägt. Ne? So, und ich kann es nicht mehr sehen, dass Leute Oscars kriegen, wenn sie solche Rollen darstellen. Das haben wir bei Julianne Moore mit Still Alice auch schon gehabt. Das ist so eine 80er-Jahre-Preiswürdigung, sowas zu machen. Das hat man in Rain Man oder so. Also da hätte man denen doch geilerweise Riz Ahmed geben können für Sound of Metal oder Steven Yeun für Minari. Ich verstehe das nicht.
Ja. Ich kann dir insofern zustimmen, als ich Riz Ahmed den Preis nicht nur gegönnt hätte, sondern das ist eine absolut preiswürdige Darstellung. Es ist hier natürlich so, der Drehbuchautor, die beiden Drehbuchautoren, Christopher Hampton und ich glaube, der französische Autor heißt Florian Zeller und der war zugeschaltet aus Paris und der hat sich sehr, sehr bewegt, noch bevor Hopkins den Preis bekommen hat, gegen Ende der Veranstaltung.
Oh, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, sonst vergesse ich das. Mhm. Es war der Einzige, der zugeschaltet war und den überreicht bekommen hat dann, ne? Wie wird denn da die Spannung inszeniert zwischen denen, die angeblich nicht wissen, dass sie den bekommen? Mhm. Der muss doch gesehen haben, dass da einer mit einem Säckchen steht und den Oscar gibt. Wenn du siehst, dass jemand schon dort wartet und dir etwas übergeben will, das maskiert ist, also sprich diese Oscar-Statuette, haben die anderen das dann eigentlich dann auch gehabt?
Man sah irgendwie bei anderen Zuschaltungen, dass auch Oscars da standen.
Steht da sozusagen so ein Oscar-Dummy für jeden Zuschalter? Jeder hätte denken können,
dass er die Chance hatte, den Oscar zu gewinnen.
Gut, also haben die auch so ein Dummy dahingestellt, notfalls?
Vermutlich.
Ist aber auch mies, ne? Dass du außerhalb deines...
Es hat nur sonst keiner der Abwesenden, die in Paris, in London oder in Sydney standen, einen Oscar gewonnen. Wenn man das überprüfen würde, keiner, der nicht dort war, oder kaum jemand. Christopher Hampton war in London, der Co-Autor von The Father, und Florian Zeller war in Paris. Beide waren nicht da und haben den Drehbuchpreis gewonnen und Zeller hat gesprochen. Und Zeller sagte, hat sich sehr bewegt und noch immer verblüfft dafür bedankt, dass Anthony Hopkins die Rolle angenommen hat. Und er sagte eines, und dem stimme ich vollkommen zu, er ist der größte lebende Schauspieler.
Hast du gesagt,
Die Schauspielgilde hat sich für Anthony Hopkins entschieden. Und die Schauspielgilde weiß, wie so eine Rolle zu spielen ist. Und es sind immer Schauspieler, die sich für solche Darstellungen wie Dustin Hoffman in Rain Man, für Harrison Ford, in einem Film, ich habe den Titel vergessen, in Sachen Henry, die sich begeistern für solche Darstellungen,
ja, aber,
psychischer Krankheiten, körperlicher
doch,
Behinderung.
Ja, klar. Aber ich dachte, das Gremium wurde neu strukturiert, aber es werden auch mehr Leute da reingezult, die diesen Diversitätskriterien entsprechen. Die werden doch niemals den alten Hopkins gewählt haben.
Der muss aber warum nicht? Schauspieler wählen Schauspieler. Und sie haben hier den Größten unter ihnen ausgezeichnet. Ich glaube nicht, dass Chadwick Bosemans Rolle dafür gereicht hätte.
Natürlich
für,
nicht.
Für Rizzo Ahmed haben sie sich nicht entschieden. Ich glaube,
Old Man war letztes Jahr, das ging nicht. Aber
Schauspieler mögen einen Film, ja. Sound of Metal, der kein Schauspielerfilm ist,
aber
im Wesentlichen mögen
der
solche
Film hat
Filme nicht
keine,
so gern
wie aber Hopkins, der Film hat ja noch nicht mal Wellen geschlagen. Also man zeichnete, gut, ich meine, René Zellwegers Film war auch so ein 80er-Jahre-Oscar, Judy Garland nachgestellt, halt irgendwie, okay, gut, ne, das kann man nochmal wie in den 80er Jahren so einen Oscar geben, aber Anthony Hopkins hat ja, also noch desinteressierter am Oscar könnte jemand gar nicht sein. Der hat doch auch als er den Papst gespielt hat, ist er doch auch schon nicht hingereist, und das war noch vor Corona. Da hat er auch schon keinen Bock hinzugehen. Und dieses, dass man nur das Porträtbild einblendet, taken in behalf, das habe ich zuletzt mal in den 90er Jahren gesehen, dass einer da nicht hinreist. Und das Lustige ist ja, also das kann ja zum Beispiel Woody Allen, ne? Woody Allen hat ja immer diese klassische Ausrede gehabt oder was er auch so ein bisschen manieriert hat. Er spielt über die Klarinette mit seiner Band. Ne?
Ja, und
das
kann immer am
Tag. Mhm. Aber das kannst du jetzt nicht mehr bringen, weil kannst die Leute ja zuschalten per Zoom. Also diese Ausrede.
Sie wollten überhaupt keine Zoom-Aufnahmen. Alle Aufnahmen, sie haben darauf bestanden, dass mit echten Kameras gefilmt wurde. Alles wurde mit echten Kameras.
Wieso wollte Hopkins das nicht? Mit echten Kameras, wenn er Zoom zugelassen hätte?
Er wollte es nicht. Er hat doch, während es heißt bei den Golden Globes, bei den Golden Globe Awards, da hat er auch gewonnen, da hat er gemalt. Er hat an dem Abend gemalt. Und er wollte nicht, dass er beobachtet wird. Der Mann ist 83 Jahre alt. Ne? Der war nicht da, wenn er nicht gewonnen hätte, hätte keiner gefragt.
Zwei Hauptdarsteller, Oscar, das ist so eine dünne Luft, ne? Also es gibt wahrscheinlich vielleicht nur 10 Männer, die zwei Hauptdarsteller Oscars haben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer hatte noch? Ja, Nicholson natürlich, Tom Hanks.
De Niro.
De Niro hat einen Hauptdarsteller und einen Nebendarsteller. Hat auch zwei, aber nicht
eine Hauptdarsteller. Nicholson hat drei Oscars, Daniel Day-Lewis.
Hat drei
Oscars dahinter kommen einige, Tom Hanks mit
die zwei Oscars. Ja. Spencer Tracy, aber das sind nicht viele.
Nee.
Na, aber gut, ich meine, man muss ja auch sagen.
Aber vorher wusste er ja nicht, dass er gewinnen würde.
Ja.
Er hätte vielleicht, wenn er drüber nachgedacht hätte, Riz Ahmed, wenn er den Film gesehen hätte, den Preis auch gegönnt.
Ja. Ich meine, er hat ja nachher nochmal Chadwick Boseman nochmal gelobt. Also ich habe den Film mit Chadwick Boseman nicht gesehen, aber ich bleibe dabei, es ergibt für mich keinen Sinn, wenn du Leute nach ihrem Tod mit dem Oscar auszeichnest.
Ja, nein, das ist hier nicht, nicht geschehen. Und man darf ja auch dieser Jury von Schauspielern nicht unterstellen, dass sie solche Motiven getrieben werden. Ich glaube, dass hier der große Anthony Hopkins ausgezeichnet werden sollte. Die Darstellung selbst, der Mann selbst, er ist jetzt der älteste Oscar, der älteste Schauspieler, der jemals.
Ein Jahr älter als Christopher Plummer, ne? Plummer war mit Nebendarsteller.
Ja, Plummer hat den Nebendarstellerpreis, glaube ich, gewonnen, oder?
Und
auch sehr, sehr spät im Leben.
Es ist zu seinem Tod ja nochmal so ein altes Video aufgepoppt. Ich weiß nicht, es war kein Table Read, aber halt irgendwie so eine Besprechung zwischen Filmeleuten. Da hat sich über Terrence Malick nochmal aufgeregt. Plummer meinte, er ist ein guter Typ und so weiter. Aber der weiß einfach nicht, wann man eine Geschichte beendet.
Ja.
Der war zu konfus. Der hat jeden Tag sein Drehbuch verändert.
Das stimmt.
Die haben ja New World zusammen gedreht, 2005. Ja. Und er hat immer gesagt, der kam nicht zum Punkt, der war zu zerstreut. Das hat noch nie jemand über Malick gesagt. Alle wissen es eigentlich, weil man die Filme kennt, gerade die letzten. Aber er hat eine Schnabel gewachsen.
Man muss ja keine Rücksicht mehr nehmen. Er hat die ersten Filme, ich glaube, noch Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre gedreht. Und hatte eine mindestens 60-jährige, 70-jährige Karriere.
Okay, beste Hauptdarstellerin haben wir eigentlich schon gehabt. Ne? Wir haben über Frances McDormand ja geredet, ne? Die das gewonnen hat. War völlig klar, dass sie den kriegt, haben wir irgendwie alle.
Ja, auch, ne? Aber so, man muss sagen, die beiden Schauspielerinnen kann man nicht sagen. Aber die Konkurrenz Da hatte ich gewisse Zweifel. Einen Moment, ich muss mal schauen. Ja,
du warst für Vanessa Kirby, für die
Darstellung. Davis, ne? Bei Viola Davis dachte ich, Ma Rainey's Black Bottom, sie könnte diesen Preis gewinnen. Andra Day ist keine Schauspielerin, United States vs. Billie Holiday. Aber Andra Day, die auch einen sehr glamourösen Auftritt hatte, die mehrfach vorkam, die auch vorne in der Eisdiele in dem Wartesaal saß.
Aber der Film galt nicht als gut.
Der Film ist es sicher nicht. Aber die Darstellung von Billie Holiday durch Andra Day, das wäre sehr effektvoll gewesen. Und glamourös sie auszuzeichnen. Viele Sympathien gehörten natürlich Viola Davis, die auch an dem Abend eindrucksvoll war. Meine Meinung ist etwas anders. Ich hätte es Vanessa Kirby zugetraut und mit Recht für diese Rolle. Und Carey Mulligan in Promising Young Woman, das wäre eine veritable Überraschung gewesen. Die Drehbuchautorin, Regisseurin von Promising Young Woman wurde fürs Drehbuch ausgezeichnet.
Ja, das hätte gepasst. Übrigens hat man bei dem Drehbuch ja auch eine gewisse Art von Diversitätskriterium erreicht, weil sie ja hochschwanger im siebten Monat bei den Dreharbeiten war, ne, und dann ausgezeichnet wurde. Die auch eine sehr sympathische Oscar-Rede gehalten hat. Also ich mochte es ja irgendwie, dass jeder so lang reden durfte, wie er wollte, auch wenn dann diese schimmelige Melodie dann eingespielt wurde, um die Leute daran zu erinnern, dass irgendwann mal Schluss sein musste. Ich fand es gut, dass die alle nicht von der Bühne geholt wurden. Also ich finde ja sowieso, dass Reden immer dann besser sind, wenn die Leute sich nicht beeilen müssen.
Ja, aber manche Reden sind viel zu lang.
Ja gut, man muss natürlich trotzdem strukturieren.
In den Nebenkategorien, da galten zuletzt, glaube ich, 30 Sekunden oder eine Minute. Hier wurde es weit, weit ausgedehnt.
Ja, besser animierter Kurzfilm muss man nicht lang machen.
Haben mindestens zwei Leute gesprochen. Oft sind es ja Duos, vor allem bei Kurzfilmen, beim animierten Kurzfilm, bei Dokumentationen. Die haben es weidlich ausgeschöpft. Anders als Frances McDormand und anders als Anthony Hopkins.
Ja.
Und auch die gesamte Produktionsgesellschaft von Nomadland. Auch das war kurz, sowohl Chloe Zhao als auch McDormand, als auch Anna. Wir haben ja insgesamt 5 oder 6 Leute den Film produziert. Gut,
bester Nebendarsteller haben wir schon gemacht, Daniel Kaluuya. Kommen wir mal zur besten Nebendarstellerin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Yoon Yeo-yong, Minari. Haben wir beide leider noch nicht gesehen. Also ich bin richtig froh. Ich bin total froh, dass Glenn Close den nicht bekommen hat. Das war ihre 7. oder 8. Nominierung.
Aber warum denn das? Weil es
ja, für die das kann ich dir genau erklären. Ja. Also wir haben darüber in der Nominierungssendung schon gesprochen. Ich hasse es wirklich, wenn steinreiche Leute Southerner und Deep South und Southern Gothic, Aziz und Hillbilly spielen und so tun, als könnten sie sich noch in deren Lage hineinversetzen. Dieser Matthew McConaughey-Faktor oder Nicolas Cage. Ich kann das nicht ertragen. Ich mag es nicht, wenn Leute sich mit Absicht hässlich machen und zu sagen, steckt in mir drin, eine Frau des einfachen Volkes zu sein. Das nehme ich Glenn Close auch nicht ab. Man muss mit dazu sagen, dass sie vielleicht selber auch gar nicht so unfroh war, den nicht bekommen zu haben, weil eine Frau, die 7-mal für den Hauptdarsteller nominiert ist, die will den ja nicht als Nebendarstellerin bekommen.
Ja, sie wusste, dass das, wenn sie gewinne, dass es der Trostpreis wäre. Die war ja vorn platziert und
Brad Pitt kann froh sein. Brad Pitt kann froh sein für Once Upon a Time in America letztes Jahr, weil das wird seine einzige Gelegenheit, für diesen mittelmäßigen Schauspieler seinen Oscar zu bekommen. Aber für Glenn Close, die rechnet immer noch mit Hauptdarsteller und die hätte sich damit dann abspeisen lassen müssen.
Aber jedenfalls hat man bei der Verleihung als später einige Filmsongs eingespielt worden, hat man gemerkt, dass steinreiche, große Schauspielerinnen noch twerken können. Und das hat sie dann sehr eindrucksvoll gemacht, war natürlich einstudiert. Sie sagte sofort, aus welchem Film der Song stammt. Kein berühmter Song. Als erstes Lied wurde Purple Rain gespielt. Und dann sagte sie, Moment, ich weiß aus welchem Film, von 1978. Und dann machte sie den Twerk. Und sie hat eines gesagt, das war ein kleiner Stich nur gegen die Academy. Sie sagt, meine Freunde von der Academy hatten leider nicht die Weisheit, diesen Film damals zu nominieren. Naja, also sie ist 8-mal nominiert worden, jetzt hat sie wieder nicht gemacht. So, also sie wusste es wahrscheinlich vorher, sie war vorn platziert, hat den Preis wieder nicht bekommen.
Also es wird ja niemand nominiert, nur um dann abgestraft zu werden. Also ich glaube, dass sie tatsächlich in jedem Jahr gewisse Chancen gehabt hätte. Aber sie war halt immer knapp dabei, aber es hat nie gereicht. Also die Academy wird ja niemanden nominieren, nur um dann zu sagen, wir wollen ja mit Absicht
gewinnen. Am Ende ist es Zufall. Richard Burton war 8-mal nominiert, hat nie gewonnen. Peter O'Toole war 8-mal nominiert, ich glaube sogar 9-mal
am 7-mal, Ende. Glaube ich.
Und hat nie gewonnen.
Ja, okay. Machen wir mal bestes adaptiertes Drehbuch. Christopher Hampton, Florian Zeller, The Father. Ich hätte jetzt nicht sagen können, welcher größere Chancen gehabt hätte. Wahrscheinlich nicht Borat, Wobei da natürlich aufgrund der politischen Bedeutung, also Giuliani reinzulegen, auch gewisse Chancen gehabt hätte. Chloe Zhao, Nomadland wäre noch eine Option gewesen. Ich kann zu der Kategorie nicht viel sagen. Es ist keine Überraschung, aber auch keine Nicht-Überraschung.
Ja, also es gewinnt da meistens das gut geschriebene Drehbuch. Das konnte Borat nicht sein. Ein Film, der auf Überraschungen und reelle Effekte setzt. Mhm. Und der Klamauk ist, warte mal.
One Night in Miami hattest du mal noch vorgeschlagen, ne, für die Kategorie, aufgrund der literarischen Vorlage, ne? Das wäre noch eine Option gewesen.
Ja, also ja, man wollte es nicht in Nomadland geben, das ist ja ein sehr schlicht geschriebener Film. Bei Camp Powers, der auch das Bühnenstück One Night in Miami geschrieben hat, da weiß man nicht genau, warum. Es ist genau der Film, den man erwartet hätte. Warum wurde die Adaption seines eigenen Drehbuchs von Camp Powers nicht anerkannt? Ich glaube, weil der Film ein so trübes Kammerspiel ist und das ganze Stück, wie auch der Film, die zielen nur auf die gute Absicht. Es werden die Konflikte zwischen diesen vier Menschen, muss man vielleicht sagen, Muhammad Ali, Sam Cooke,
Malcolm X wahrscheinlich noch, oder?
Nein, Malcolm X ist nicht dabei. Also die vier berühmten, ein schwarzer Footballspieler, die vier berühmten Schwarzen im Jahr.
Ich also glaube, O.J. Simpson willst du ja nicht.
Nein, der noch nicht. Im Jahr 63 in Miami, so. Ja. Und dann ein Bühnenstück und der Film ist genauso inszeniert, es entstehen dann Konflikte, es wird dann gesagt, Sam, du bist doch derjenige, der sich den Weißen am meisten angeglichen hat. Wer tanzt denn zu deiner Musik? Das sind Weiße. Es kommen Schwarze gar nicht zu deinen Konzerten, so. Und solche Konflikte werden innerhalb einer Nacht da inszeniert. Das alles hat nie stattgefunden. Sie sind sich wahrscheinlich begegnet, aber man weiß natürlich nicht, was da geredet wurde. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zum Beispiel, ich glaube, Blown in the Wind von Bob Dylan dann aufgelegt wurde auf dem Plattenspieler, dann gesagt wurde, das ist ein Lied, Sam, schreib mal sowas. Und am Ende kam ein Change is Gonna Come von Sam Cooke, weil er es erkannt hatte. So, also das ist alles inszeniert und ausgedacht und das Drehbuch wurde nicht ausgezeichnet. Ich habe aber man muss sagen, The Father haben wir nur noch nicht gesehen, man kann es noch nicht bei Amazon Prime sehen, kann nicht ins Kino gehen. Es ist, man hat sehr ausführliche Ausschnitte während der Verleihung gesehen und bei anderer Gelegenheit schon. Man kann sich den Film ungefähr vorstellen. Der Film ist wahrscheinlich
Der folgt
dem Verfall eines alten Mannes.
Aber das ist doch nichts. Gut, ich habe weder das Buch gelesen noch einen Film gesehen, aber man setzt natürlich bei einer Auszeichnung für einen derartigen Film auf die Dialogstärke zwischen Coleman und ihm. Ne? Das ist, ich glaube nicht, dass es um situative Beschreibungen geht, sondern tatsächlich so internale Sachen, die man dann halt irgendwie, wie er sich äußert, wie sich nicht äußert. Aber gut, es ist alles auch nur Spekulation.
Ja, es müssen auch natürlich Dialoge sein, ja. Denn der Film hat ja keine Voice-Over-Narration. Sondern es liegt alles in den Dialogen zwischen Anthony Hopkins, den Hausangestellten, den Familienangehörigen, da geredet wird. Und natürlich, es hat immer dieses absolut Bizarre, wenn etwa die Tochter nicht mehr erkannt wird. Das sagt nahezu jeder, der jemals mit einem an Alzheimer leiden.
Ja, aber das haben wir auch schon tausendmal gesehen.
Die werden am Ende nicht mehr erkannt. Okay. Das ist dir nicht recht, ja, deshalb würdest du
weiter.
Den Film auch nicht gern sehen. Ja,
bestes Originaldrehbuch, Emerald Fennell, Promising Young Woman, haben wir beide nicht gesehen. Sicherlich wird auch die, unabhängig von der Stärke des Drehbuchs, auch die Aussage mitprämiert. Es geht ja um männliche Predators, also sexuelle Übergriffe und eine Frau, die sich dagegen wehrt. Zu den anderen Drehbüchern. Aaron Sorkin ist natürlich interessant. Einige haben gesagt, dass es enttäuschend sei, dass er nicht ausgezeichnet wurde. Er kann sich nicht wirklich beschweren. Bei Steve Jobs wurde er berücksichtigt bei dem Film von Danny Boyle. Für einige war es eine Überraschung, dass dieser Film überhaupt keinen Oscar bekommen hat. Wir haben ihn ja auch besprochen und ich habe ihn relativ schnell wieder vergessen. Er war relevant, hatten wir ja auch so festgehalten, weil er zu einer Zeit erschienen ist, kurz vor der US-Wahl, ne? Also mit Biden und Trump. Und man, glaube ich, damit auch noch mal so einen Kick geben wollte, dass die richtigen Leute den richtigen Mann wählen.
Ja.
Und der hat seine Funktion erfüllt. Aber inzwischen, niemand redet mehr über diesen Film und ich finde auch zu Recht.
Ja, das dachten wir schon unmittelbar, nachdem wir den Film gesehen haben, schon bevor wir den Film gesehen hatten. Der Film war bestellt und abgeholt und der war lange bestellt worden und Sorkin hatte das Drehbuch ja schon vor Jahren geschrieben, das sollten andere inszenieren. Du hast es damals erzählt, Spielberg oder was.
Ja.
Und der war ein typischer Spielberg-Film, der ist ganz bieder inszeniert auf Effekt hin. Ist dann natürlich Period Piece, alles wird vollkommen inszeniert und in den Schwarz-Weiß-Klischees der Gegenkultur und so weiter. Es wird ganz hölzern, werden die Proteste in Chicago 1968 gezeigt und die Polizei als dreinknüppelnd und dann die Provokation auch der Studentenbewegung da, der Demonstration, auch kein Ausweis für großes Drehbuchschreiben von Sorkin.
Machen wir weiter, ne?
Noch eines zu Emerald Fennell, die für Promising Young Woman gesehen hat. Stephen Gätjen lobte am roten Teppich, der weitgehend verwaist war. Da kam hin und wieder mal jemand vorbei. Aber bei der Gelegenheit sprach er mit Emerald Fennell, schwieriger Name, und lobte den Film und strahlte, er war begeistert und sagte das auch Fennell. Und Fennell war da schon so guter Laune, nicht nur, weil sie schwanger ist, nicht nur, weil sie solche Triumphe hat. Die spielt in The Crown und als Schauspielerin, die hat jetzt das Drehbuch geschrieben und hat innerhalb von 23 Tagen Promising Young Woman gedreht mit ihrer Freundin Carrie Mulligan. Und man merkte ihr die Euphorie an, dass sie da über den roten Teppich gehen konnte, dass sie da in Hollywood war und dass sie sich Chancen ausrechnen konnte. Und sie hat tatsächlich gewonnen. Der Film ist spektakulär. Es kommen jetzt viele radikale Filme von Frauen, Serien auch.
Die leider gar nicht mehr wirklich im Kino laufen. Ne? Also das sind ja alles Filme, die ihre Premiere dann auf Netflix und Amazon laufen musste.
Ja,
wir selber gucken ja, wir sind ja völlig verzweifelt. Also ich bin völlig verzweifelt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken muss, um diese ganzen Filme dann tatsächlich mal zu sehen. Ne? Also die werden sicherlich ihre limitierten Laufzeiten haben, aber das meiste kommt ja leider immer erst meistens immer erst später. Ne?
Okay. Ja, aber es sei denn, es ist eine Originalproduktion von Amazon
oder
Netflix. Ja. Und Promising Young Woman wird in Kürze zu sehen sein, wie man eben Fernsehserien bei Netflix und Amazon und bei anderen Anbietern sieht.
Okay, machen wir mal weiter mit beste Filmmusik. Also da habe ich mich mal wieder sehr geärgert. Ich habe es ja schon angekündigt. Ne? Also John Batiste wurde ausgezeichnet zusammen mit Trent Reznor und Atticus Ross. Batiste selber, habe ich nochmal nachgeguckt, leitet die Band von der Late Show von Stephen Colbert. Und Trent Reznor und Atticus Ross, ich habe mich ja schon über die aufgeregt, ich mache es nochmal. Ich kann diese beiden grinigen Leute, ne, ich kann mir nicht erklären, warum die immer ihre Nominierung und ihre Oscars für diese Musik bekommen, die nicht aus Melodien besteht, sondern lediglich Harmonien aneinander reiht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich bleibe dabei, ich habe es tausendmal gesagt, ich lasse mich darauf festnageln, das ist für mich Bibliotheksmusik und Tempmusik. Es gibt in diesem Film Soul, ne, also die Musik für Soul war genauso schlecht wie die von Mank, die sie gemacht haben. Das klingt für mich wie aus Musik, die man in einer offenen Bibliothek genommen hat. Also das ist überhaupt nichts Memorables.
Ja.
Das sind reine Tasten, die gedrückt werden und irgendwelche Presets, die aneinander gefügt werden. Also wie anspruchslos, das ist eine der am tiefsten gesunkenen Oscar-Kategorien überhaupt. Das ist die beste Filmmusik. Das sind keine Soundtracks.
Traditionellerweise hätte man James Newton Howard für News of the World den Preis geben.
Na, mir geht es gar nicht um Tradition. Ja. Also ich will da gar nicht traditionell sein, um Gottes Willen. Aber es geht mir einfach darum, dass Musik ausgezeichnet wird.
Komposition.
Ja. Das ist nichts. Das ist ohne Scheiß, das ist wirklich nichts. Dann hätten sie einen Originalscore von Soul-Musikern nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Aber wer glaubt denn allen Ernstes, dass Trent Reznor und Atticus Ross, also auch diese Szenen, die im Himmel spielen, da machen sie auch keine himmlische Musik. Ja. Das sind Keyboard-Quinten, die einander da gefügt werden.
Wahrscheinlich hat sie John Batiste überzeugt, der als einziger gesprochen hat bei der Verleihung, der gar nicht angekündigt war und als Dritter auf der Bühne stand, als einziger sehr ausführlich gesprochen hat und eigentlich auch nur über sich und darüber, dass er sich gefreut hat, mit Reznor und Ross da singen zu dürfen. Man wusste gar nicht, was genau er, welche Funktion er da hatte.
Ja, vor allem, wie teilen sich denn, also wenn also ganz im Ernst, ne? Also wenn, gut, jetzt haben wir den Jean-Baptiste haben wir kennengelernt, aber ich finde es schon verdächtig, wenn zwei Leute sich überhaupt Filmmusik teilen, wie Atticus Ross und Trent Reznor. Mhm. Wieso müssen denn zwei, weißt du, das soll nach außen gezeigt werden, ja, je mehr Köpfe da zusammenstecken, ja, desto besser wird die Musik. Wir brauchten zwei Leute, um das Konzept zu verwirklichen, ja, aber also das ist doch bescheuert.
Also die haben sich offenbar gefunden und arbeiten jetzt immer zusammen.
Komponisten müssen das alleine machen. Ich will vor allem endlich wissen, wer von diesen beiden Hanseln, Reznor und Ross, wer da eigentlich was macht. Macht irgendwie, ist Trent Reznor da für die psychopathische Stimmung zuständig, wie bei Nine Inch Nails, und der andere ist ein klassisch ausgebildeter Orchesterleiter. Wer macht denn da was bei denen? Wer drückt denn da welche Taste?
Ach, wir fragen bei Gelegenheit.
Ja, fragen wir bei Gelegenheit.
Und bester Song sehe ich hier gar nicht. Ach ja, Hör, genau. Ja. Hm. Das ist ein sehr gutes Stück von Gegenwartsmusik. Die anderen nominierten Songs waren auch nicht schlecht, aber eher traditionell und balladenartig. Mhm. Und Diane Warren natürlich. Genau,
die ich ja verwechselt hatte mit Dionne Warwick.
Ja, genau,
mit
Dionne Warwick, die große Soul-Sängerin.
Du, zum Schnitt, ne? Präsentiert von Harrison Ford. Also ich bin ja großer Fan von Sound of Metal, deswegen freue ich mich, dass der den Schnitt und Ton bekommen hat, weil ja die Tonkulisse des Schwerhörigen, als auch dieses Kreischgeräusch, als der Kopf aufgesägt wird, um das Surrogate einzupflanzen, mich immer noch verfolgen, habe ich ja gesagt. Ich will nur mal kurz was zu Harrison Ford sagen. Ich hatte es ja vorhin schon im Vorabgespräch schon mal erwähnt, mir macht Harrison Ford nach diesem Auftritt sehr große Sorgen. Also nicht, weil er 80 wird, ne, und seine Haare immer noch hat, ne, auch wenn die vielleicht nicht alle echt sind, und er hat sicherlich, obwohl er 40 Jahre älter ist als ich, nur die Hälfte des Körperfetts, aber so fahrig, ne, wie er da aufgetreten ist. Ich glaube, er wollte jemanden spielen, der fahrig sein soll, weil er vom Zettel abliest, aber er wirkte wirklich fahrig. Ich mache mir nach dem Auftritt sehr große Sorgen um Indiana Jones 5. Das hätte er sich besser überlegen sollen. Ne? Und ich fand auch den Gag, den er versucht hat aufzubauen, ich habe ihn sofort durchschaut, du ja auch, weil wir Blade Runner kennen. Er hat ja irgendwie die Kritik an dem Film Blade Runner, irgendwie alles war okay bis zum Auftritt von Zora, als sie erschossen wird. Das hat man natürlich alles verstanden. Es war auch nicht lustig,
wie
er
es gemacht hat. Viele haben es sicher nicht verstanden.
Ja, aber es waren
gar nicht jüngere Menschen, die den Film gar nicht kennen.
Aber die Pointe und der Gag, dass er halt versucht hat, zu zeigen, dass sich Leute über die kontemporäre Würdigung eines Films oder Nichtwürdigung halt irgendwie, dass sie da falsch liegen können, dass, weil Blade Runner wurde damals ja verrissen, wir werden über den Film ja auch noch sprechen, und dass sie heute nicht mehr, dass Filme heute als Meisterwerk gehandelt werden. Ich glaube, diese Fallhöhe, dieses Missverhältnis zwischen damaliger Rezeption und heutige Rezeption, das hat er gar nicht als Pointe unterbringen können. Ich weiß gar nicht, warum, und vor allen Dingen, warum denn auch gerade Schnitt. Ja. Also Blade Runner war doch wirklich nicht für den Schnitt bekannt, für die Ausstattung,
der Film oder die Kamera. Wurde oft umgeschnitten und war sehr umstritten. Und
stimmt, du hast recht. Scott
musste oft umschneiden.
Voice-Over weggelassen.
Es geht zum Beispiel um die Voice-Over-Narration. Okay,
gut, ja, alles klar. Aber das hat doch keiner verstanden.
Es war ein etwas komplizierter und auch eigentlich sich selbst feiernder Auftritt, den er absichtlich erratisch inszeniert hat, nämlich nuschelnd, murmelnd, die Haare etwas zerzaust.
Und ja,
er hat
mit dem kleinen Zettel auch so geknüllt. Es wirkte so, als wäre es nicht absichtlich. Es wirkte so, als könnte es nicht besser.
Möglicherweise.
Aber ich glaube natürlich, du hast recht. Es war
mit Absicht. Er hat sich nicht viel Mühe gegeben, anders als in seinen Filmen. Er ist nun tatsächlich eben schon alt. Man sieht Harrison Ford, bis vor kurzem hat man ihn niemals als alten Mann gesehen. Ich habe übrigens den letzten Jones gar nicht gesehen. Da war er ja schon recht alt.
Ja, aber da war er gut. Also man muss sagen, dass das Liam Neeson, diesen nicht, also Indy war beim vierten Indiana Jones war Ford bei den Dreharbeiten 65. So.
Ja.
Für einen 65-Jährigen ist Liam Neeson, der auch noch als Action-Opa herhalten muss, fitter gewesen, aber Ford war in Ordnung. Der hat noch gerannt, der hat noch gekloppt, der hat viele Stunts selber gemacht und der wirkte nicht geriatrisch. Aber dieser Auftritt jetzt, und der Indiana Jones-Film kommt 14 Jahre nach dem letzten, also mich wundert das nicht, dass die Phoebe Waller-Bridges da hinstellen in dem Film, die kriegt ja auch eine Hauptrolle, Fleabag, wird ja sein Female Companion da in dem Film. Ich weiß jetzt schon, dass sie kein Love Interest darstellen wird, dafür ist der Altersunterschied zu groß, aber sie wird jemand sein, der mit diesem greisartigen Verhalten spielen wird und Dr. Jones, der darauf hinweist, dass er auch als Macho in der Zeit, ne, also der Film wird ja Ende der 60er spielen, Frauenbewegung und so weiter, dass er dann Dino darstellt, also dass dieses schräge Verhältnis dadurch beleuchtet werden soll, dass er ein Dino ist und sie die junge Frau, die das Selbstbewusstsein vertritt, das hat man spätestens mit diesem Auftritt gemerkt, dass es darum in Indiana Jones 5 gehen wird.
Er spielt ja sozusagen seinen eigenen Vater, also Sean Connery in dem dritten Indiana Jones Film. Oder er ist jetzt älter als Sean Connery damals war. Ja,
Connery war Ende 50 jetzt, ja, ne?
Als der 20
Jahre älter
spielte.
Als Connery.
Ja, aber um den Film mache ich mir keine Sorgen, denn es ist Phoebe Waller dabei.
Und Mads Mikkelsen.
Ja, und Mads Mikkelsen wieder.
Da freue ich mich drauf.
Und Phoebe Waller wird wahrscheinlich die Dialoge schreiben und es wird der beste Indiana Jones Film überhaupt.
Wehe. Also ich meine, mit dem Regisseur, ne, also viele sagen ja hier, der von Logan, Mensch, wie heißt der denn jetzt noch?
Von
der Spielberg dreht ihn ja nicht selber. Ja. Die Regie macht ja,
oh, aber ich komme mit
den jetzt nicht drauf. Jetzt gucke ich jetzt sofort hier bei Wiki nach. Den kennt auch jeder, fällt mir jetzt einfach nicht ein. Logan, Film.
Ich hab's vergessen.
So, er hat gedreht. Ah, na, warte, na, noch haben wir hier. Indiana Jones 5.
Vielleicht Robert Zemeckis.
Robert Zemeckis? Das wäre für mich in Ordnung.
Lawrence Kasdan.
Das wäre für mich in Ordnung. Ja. Indiana, du, ey, das gibt's doch nicht. Wie heißt denn jetzt hier?
Na,
Indiana Jones.
Lass dir Zeit.
Warte, auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, James, Mensch, wie, oh.
So, Mangold.
Also, James Mangold, genau. So, also, Mangold, ne? Der wurde ja engagiert, lass mich ganz kurz über Indiana Jones reden, weil wir sonst wahrscheinlich erst nächstes Jahr die Gelegenheit kriegen. Der wurde ja, glaube ich, deshalb auch engagiert, weil er mit dem in Anführungszeichen revisionistischen Comicfilm Logan ja gezeigt hat, wie Comichelden halt nicht nur strahlende Helden sein können, sondern altern. Ich glaube, da hat man gesagt, okay, also kann Mangold mit Sicherheit auch Indiana Jones 5. Ne? Aber das ist nicht das, wofür Indiana Jones steht. Indiana Jones darf niemals alt werden und veräppelt werden wie seines Alterns. Indiana Jones funktioniert nur als Pulp-Figur und als gewisse Art Cartoon-Figur, als Action-Figur. Deswegen ist James Mangold falsch. Und James Mangold kann vor allen Dingen keine Action drehen. Bei ihm er hat einen sehr guten Film gedreht, 5:10 to Yuma, das Remake, aber er war nicht gut wegen seiner Actionfilme. Das war Western von gestern, Piff Puff, was die gemacht haben mit ihren Knarren. Also er kann Action-Szenen nicht gut drehen. Dafür ist er nicht der richtige Mann. Und Indiana Jones ist ein Actionfilm. Das ist kein Coming of Very, Very, Very Age-Film.
Ja.
Ne? Also ich glaube nicht an diese Besetzung mit James Mangold.
Na, Mangold hat diesen berühmten, späten, elegischen Film mit Sylvester Stallone
und der war gut.
Liotta gedreht. Das ist auch schon wieder mindestens 20 Jahre her. Aber der ist natürlich ein geruhsamer Schauspieler, Regisseur. Aber so sehen wir wahrscheinlich Harrison Ford einmal als großen, alternden Schauspieler. Ich glaube, dass er sich hier etwas so inszeniert hat und so zerzupft, recht absichtlich aufgetreten ist. Oder vielleicht fällt es auch schon mit einer gewissen Wurstigkeit in eins, dass ein so großer, berühmter Schauspieler das alles nicht mehr so ernst nimmt. Die Art, wie er diesen Zettel auseinandergefaltet hat und dann wieder zusammengefaltet hat und wie er den raschelnd vor der Brust gehalten hat, deutet darauf hin, dass da wirklich vielleicht eine Krankheit ist oder dass er schon so fahrig und zerstreut geworden
ist. Naja, und der ist eingefallen, der hat ein eingefallenes Gesicht bekommen. Das hat er beim vierten auch nicht gut. Ich meine, Leute Alter natürlich umso schneller, je älter sie werden. Ne? Also die Zeit zwischen 20 und 30 lässt sich nicht vergleichen wie zwischen 60 und 70 oder 70 und 80, das ist schon klar. Es ist der letzte Gelegenheit, der wird 80 sein, wenn in die 5 kommt. Ne?
Aber es sind auch immer mal wieder solche Auftritte, die später immer mal wieder gezeigt werden, weil es weil sie schlaglichtartig einen Schauspieler zeigen, wie man ihn vorher noch nie gesehen hat, manchmal auch nachher nicht gesehen hat. Und das sind einfach seltene Momente. Es gibt keine Interviews mit Harrison Ford.
Stimmt, dafür ist es sehenswert natürlich.
Ja. Ne? Deshalb hätte ich so gern Anthony Hopkins gesehen, weil natürlich auch die Feier dieses Schauspielers entscheidend ist. Die großen Momente, die uns Frances McDormand nicht gegeben hat, ist auch noch nicht ganz in dem Alter. Ne?
Ja.
Aber so der fehlende Überschwang bei manchen, der mädchenhafte Überschwang von Emerald Fennell war mitreißend.
Aber es war doch
bei anderen wirkt es manchmal etwas aufgesetzt und auch bemüht, glamourös.
Aber es war doch trotzdem eine absolut humorlose Veranstaltung. Also es haben sich ja wirklich alle überschlagen mit Lob für diese neuartige Art der Inszenierung. Ich habe auch lustigerweise gelesen, es wurde als schwarze Hausparty bezeichnet, von der es gerne mehr geben soll. Das ist mal so toll, wenn die ganzen Rezensenten irgendwie das neue Format immer loben. Man darf aber einzig vergessen, lustig war es deswegen trotzdem nicht. Ne? Also ich bin ja großer Fan also ich finde, das Ganze braucht einen guten Host. Also Ellen DeGeneres hat das sehr gut gemacht, Billy Crystal hat das sehr gut gemacht. Auch einfach einer, der vorne steht und die Leute, muss es sich nicht so überzogen machen wie
David Brandt.
Nee, also wie heißt John nochmal? Nein, ja. Der den David Brandt gespielt hat. Ich komme jetzt bei dem er die Golden Globes gemacht hat, die legendären Verleihungen.
Ja, der immer beleidigt.
Ricky Gervais. Du musst ja Leute nicht so komplett beleidigen, obwohl das auch lustig war. Ich finde, die Golden Globe-Nominierungen von dem waren eigentlich die besten Preisfilme, die ich überhaupt gesehen habe. Aber du kannst ja jemanden dahinstellen wie Chris Rock zum Beispiel, der die auch mal so ein bisschen anmacht im Publikum. Ne? Da, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es wegen Corona nicht gemacht, weil sie ein bisschen mehr Würde in die Veranstaltung reinbringen wollten.
Es waren auch zu wenige große, unangreifbare Stars da.
Ja, aber der hat nochmal jemanden, also jeder, der versucht hat, pointierter zu sein. Ne? Also am Anfang, Regina King hat versucht, Gags zu machen, keiner hat gezündet, sie hat verlegen gelacht. Laura Dern, die Ironie, hat auch keiner verstanden. Also man hätte doch zumindest jemanden hinstellen können, den Tisch schon mal vorbeigeht.
Ja.
Also, das ist ja der Gag.
Also Barbara Schöneberger
mäßig. Nee, aber es ist doch einfach total lustig, wenn du jemanden hast, der einfach mal durch die Reihen geht und dann die Leute mal anspricht oder so. Das hast du da alles nicht gehabt. Ja, das war
auch der sogenannten Abstandsregeln wegen nicht.
Ja, gut, stimmt auch wieder.
Man hat auch darauf geachtet, es saßen ja auch tatsächlich immer nur die Paare zusammen, die gemeinsam gekommen waren. Selbst auf der Eisbank saß das andere Pärchen schon weiter entfernt oder an dem kleinen runden Tisch saß das andere Paar bereits separiert.
Weißt du, die hätten doch da mal so Telefone machen können, so genau, in diesen Coupling-Bars aus den 70er Jahren, wenn du mal anrufst. Dass du bei den anderen am Tisch sind, das wäre doch lustig gewesen.
Ja, das heißt ja auch separé und das war hier eigentlich auch. Nur, dass da nicht ringsum kleine Wände waren. Aber es ist natürlich eine auch strategische und geografische Herausforderung. Also ein richtiges filmisches Kunststück und deshalb Steven Soderbergh. Es gibt solche Verleihungen nirgendwo. Die Golden Globes gab es nicht. Es gibt
wobei die auch Rundtische haben.
Die
Globes haben ja auch ein Tischsystem, ne? So ein Restauranttischsystem. Ne?
Aber die Globes waren doch überwiegend mit Zoom-Übertragung und im Schlafanzug und so. Dafür hat man sie ja gelobt, weil es originell war.
Ich weiß gar nicht, wie die jetzt übertragen
genauso machen. Oder sie wollten es nicht so machen und es war sehr schön, dass man nicht diese Selfies und Ansichten von Kaminen hat. Das wird ja auch alles inszeniert, nämlich von den Schauspielern selbst oder den Ausgezeichneten. Die inszenieren ja im Hintergrund dann ihren großen Kamin oder ihren Garten oder behaupten, sie kommen gerade vom Zähneputzen und Jodie Foster im Pyjama und so. Das kann auch nicht immer wieder gemacht werden. Die richtigen Kameras, die hier im Kino, Gary Oldman als einziger mit einer schwarzen Maske gezeigt haben.
McDormand hatte auch eine Maske auf.
Ah, nun gut, also es waren wenige mit Maske. Man hat also eigentlich so getan, als gäbe es das nicht und es war aber dennoch im Hintergrund, während man sonst als erstes immer sieht, aha, es ist Corona, es ist eine Pandemie.
Weißt
und
du,
unter
was
diesen
ich?
Besonderen Umständen ist jetzt jemand zu Hause in einer Strickjacke und Anthony Hopkins malt.
Du hast ja gerade Gary Oldman erwähnt, ne? Just bevor wir die Sendung aufgenommen haben, hat mir ich bin ja großer Fan des YouTube-Algorithmus, ich bin ja der Auffassung, der kann in die Seele gucken, also der schlägt mir immer die richtigen Sachen vor. Da hat er mir just bevor wir die Sendung begonnen haben, ein Kurzvideo vorgeschlagen, wie sich Gary Oldman 1991 am Set mit Coppola bei Dracula streitet. Ne? Oldman hat da schon sein weißes Gesicht und diesen komischen Haarkranz oben drauf, der aussieht wie so ein Bienenkorb in weiß. War aber eigentlich überhaupt kein bekannter Typ, ne? Und dann streitet er sich dann mit Coppola, der einen sehr großen Namen hatte, Anfang der 90er sowieso, um irgendwie so eine Einstellung, weil er müsste die ganze Zeit auf Keanu Reeves warten. Always have to wait for Keanu, 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 Keanu. Und dann sagt Coppola nur so, muss gar nicht auf den warten, er macht bei der Szene gar nicht mit. Und dann ist Oldman so ertappt und wütend, dass er einfach das Set verlässt in seinem Dracula-Kostüm. Mhm. Da muss ich nochmal an Oldman denken. Also er hat immer ein extrem großes Selbstbewusstsein gehabt, selbst in einer Zeit, wo er Nobody war. Denn er war 92 für nichts bekannt. Er hat, glaube ich, Harvey Oswald gespielt oder den, der erschossen wird. Oder so.
Der
ist ein Bühnenfritze, aber ganz im Ernst, also wie der damals schon aufgetreten ist, ich war ja eh nie der größte Oldman-Fan. Ja. In den 90ern hat er danach ja zusammen mit Dennis Hopper fast jeden Cartoon-Bösewicht in Filmen wie Fünfte Element oder irgendwie Leon der Profi und so gespielt. Die andere Hälfte hat dann immer nur Hopper besetzt mit Speed und so weiter. Aber egal, das nur kurz.
Ja, der ist natürlich ein Virtuose des eigentlich exaltierten und immer auch übertriebenen Spiels. Nun, er hat hier nicht gewonnen und
zum Glück.
Bei Menk wäre es auch ein Hohn gewesen. Menk hat immerhin natürlich beste Kamera gewonnen.
Eine Ausstattung,
glaube ich. Die einzigartigen auch. Bilder.
Ausstattung hat er, glaube ich, auch
gekriegt. Und Ausstattung auch sehr, sehr zu Recht. Nicht Kostüme, wohlgemerkt. Das ist dieser Preis ging an Ma Rainey's Black Bottom, der jetzt auch zwei Preise gewonnen hat. Aber immerhin, also Menk hat also Oscars gewonnen und David Fincher freute sich natürlich für seinen sehr gut aussehenden Kameramann Erik Messerschmidt, der...
sah aus wie ein Werwolf, ne? Werwolf mit Brille.
Ja,
also gut
intellektueller, Werwolf, ja. Intellektueller Kameramann. Und er hat Wunderbares geleistet. Und er sagt, also er hat sich sogar an Gary Oldman und die Schauspieler gewandt und gesagt, dass ihr die Markierung eingehalten habt, das war wichtig. Ne? Mhm. Aber der ganze Film ist eigentlich eine einzige Markierung, nämlich die Markierung David Finchers als Meisterregisseur und Erik Messerschmidt als Kameramann und Fotograf, der dieses Schwarz-Weiß wunderbar inszeniert hat. Es ist halt wie bei Stardust Memories oder Manhattan mit Gordon Willis, Woody Allen Filme. Man schwelgt
noch Messerschmidt, einmal. Ne?
Ja.
Er hat sich bei Gary Oldman bedankt und wahrscheinlich nicht ohne Grund, weil der größte Gegner des Kameramanns ist halt oft der Hauptdarsteller und wenn Kameramänner Glück haben, ist ihr größter Verbündeter der Regisseur. Ja. Also wenn es optimal läuft für einen Kameramann, dann teilt zumindest der Regisseur die Vision. Wir kennen ja genug Gegenbeispiele, in denen es immer, also den größten Krach am Set gibt es ja oft immer zwischen Darsteller und Kameramann. Es gibt diesen legendären Wutausbruch von Christian Bale, den man auf YouTube nachhören kann. Aber es gibt ja auch diesen legendären Wutausbruch, der in Mein liebster Feind gelandet ist. Oder war das Wort mit dem Kameramann? Ja, das war der Kameramann.
Ja, ne?
Kameramann auch, und ja. Kinski.
Ja.
Also
aber auch gegen den Regisseur da gerichtet.
Ja, von daher hat Messerschmidt, der muss wahrscheinlich mit Gary Oldman auch einiges mitgemacht haben.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, also ich denke, es ist insgesamt gut ausgegangen und also für uns, ne, wir haben einiges richtig vorhergesagt.
Für mich ist nicht gut ausgegangen. Also ich liebe Rekorde, ich finde Oscar-Statistiken toll. Ich freue mich, egal ob mir der Film gefällt oder nicht, freue mich immer dann, wenn ein Film möglichst viel bekommt.
Ja.
Und das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr drin. Es müssen zu viele Interessen
berücksichtigt werden. Aber welcher Film wäre das denn gewesen, hätte Nomadland noch mehr Preise gewinnen sollen?
Du, dann hätten sie meinetwegen Mank 10 Oscars geben sollen. Mir gefiel der Film nicht, aber dann hätte er wenigstens 10 bekommen können, weil er in der Statistik nach oben gerückt wäre. Ich bin halt ein Statistiker. Also ich finde es einfach toll, wenn ein Film komplett absahnt, Titanic-mäßig. Egal, ob er mir gefällt oder nicht, aber das gibt's heute nicht mehr. Das wird es nie wieder geben. Der letzte große war, glaube ich, La La Land mit 6 oder Mad Max Fury Road mit 6, wovon die Hälfte in unwichtigen Kategorien.
Ja, leider. Aber Nomadland ist ein Triumph für Chloe
Zhao
sowieso. Und andere Filme sind zu Ehren gekommen, wie Sound of Metal, nicht ganz unvermutet, aber immerhin 2 Oscars. Und ein Film wie Mank, der allgemein nicht gefeiert wird, der nicht als Meisterwerk erkannt wurde, hat dann auch 2 technische Oscars bekommen.
Naja, klar. Wollen wir es für heute beenden oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, wir haben jetzt Kategorien wie die Dokumentarfilme und die animierten Filme nicht berücksichtigt. Wir können darüber nichts sagen. Wir kennen die Filme nicht.
Wir haben eigentlich
wir haben einigen Platz bei der Verleihung eingenommen. Das ist ja auch sehr zu Recht. Manchmal haben sie sich etwas zu viel Platz genommen. Man wird die Filme früher oder später sehen. Ich warte sehr auf den Dokumentarfilm über den Oktopus, mein Freund der Oktopus. Mhm. Das möchte ich gerne sehen, wie unter Wasser die Hand da mit dem Oktopus sehen.
Fand
also
ich auch
das gut. Hat sehr neugierig gemacht. Wovon der Film handelt und es scheint ein langer Dokumentarfilm zu sein.
Okay,
ja.
Für heute war es das. Bis denn.
Bis
tschüss.
Bald.